Wir dürfen uns wieder dem Kolosserbrief zuwenden, wahrscheinlich das letzte Mal, wenn wir durchkommen. Auf jeden Fall geht es hier um das Ende des Kolosserbriefes in Kapitel 4, Kolosser 4, Abvers 7 wollen wir lesen und uns hier nochmal unter das Wort Gottes stellen. Wir können das lesen und uns die Frage stellen, wieso war es Gott wichtig für 2000 Jahre, genau das hier noch aufzuschreiben, also in sein Wort mit hineinzunehmen, sodass wir von Jahrhundert zu Jahrhundert von diesen Namen lesen, die wir gar nicht mehr kennen. Aber wir wollen uns erstmal hier unter Gottes Wort stellen. Alles, was mich betrifft, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit er erfährt, wie es bei euch steht und damit er eure Herzen tröste. Zusammen mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der einer der euren ist, sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Ihr habt seinetwegen Anordnungen erhalten, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Und Jesus, der Justus genannt wird, die aus der Beschneidung sind, diese allein sind meine Mitarbeiter für das Reich Gottes, die mir zum Trost geworden sind. Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht, in allem, was der Wille Gottes ist. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er großen Eifer hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas. Grüßt die Brüder in Laodicea und in Nymphas und die Gemeinde in seinem Haus. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen wird und dass ihr auch den aus Laodicea lest. Und sagt dem Archippus, habe Acht auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand, gedenkt an meine Fesseln, die Gnade sei mit euch. Amen. Wir beten noch einmal. O Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dir nahen dürfen in Christus. Und wir schauen auf diesen, deinen Sohn, dein Lamm, das geschlachtet worden ist, das Opfer, das du gegeben hast, auf das Blut des Bundes, das vergossen worden ist, in dem du verheißen hast, zu segnen und uns alles zu geben, was wir brauchen. Und wir schauen auf den Sohn, weil wir bekennen möchten, dass wir in uns keinen Grund finden, dass du uns segnest, dass du unsere Augen öffnest, dass du uns gibst, was wir brauchen. Herr, wir wollen auf den sehen, in dem du uns alle Verheißungen gegeben hast und gesagt hast, dass sie in ihm Ja und Amen sind. Darum bitten wir dich, erleuchte die Augen unseres Herzens. Dein Wort sagt uns, dass dein unser Verstand nicht in der Lage ist, sich Dinge anzueignen. Wir brauchen deine Hilfe, deine Erleuchtung, deine Belehrung. Darum gib uns, was wir brauchen. Gib uns Einsicht und Verständnis. Komm du und hilf uns und rede und überwinde alle Hindernisse, damit dein Name groß werde in deinem Volk und du gepriesen wirst in deinen Kindern. Amen. Nun, warum stehen diese vielen Namen hier am Ende des Briefes und warum sollte eine Generation nach der anderen diese Namen lesen und die Grüße und die kurzen Anweisungen, die Paulus gibt. Und wir verstehen, wir sehen die oder wir kennen die Leute nicht, wir wissen nicht, wer sie wirklich waren. Aber doch, wenn wir uns diese Texte, wenn wir uns die Namen anschauen und mal eine Konkordanz nehmen, dann mal gucken, wo die noch vorkommen und wo wir die noch wiederfinden, wo wir die wiederfinden, dann merken wir, dass wir ein paar Informationen haben, nicht viele, bei manchen nur sehr wenige, bei manchen etwas mehr, bei manchen etwas weniger. Aber diese Namen sind alle, und das ist hier auch mein Thema, ein Zeugnis der Gnade Gottes. Ein Zeugnis der Gnade Gottes. Und ich glaube, der ganze Abschluss hier zeigt, was die Gnade vermag. Wie mächtig die Gnade ist, wie stark die Gnade ist, wie wirksam die Gnade ist. Und genau darum wollen wir uns den Text anschauen und wollen das sehen, was Gott hier in diesen Menschen getan hat. Und das ändert auch unsere ganze Perspektive. Und als Hilfe ist es auch für uns gut, uns daran zu erinnern, dass wir auch das Ganze, die ganze Bibel, das ganze Alte Testament so lesen müssen. Wir haben heute einen Glaubensvater in der Sonntagsschule angeschaut, das war der Noah. Und wir könnten dabei stehen bleiben, den Noah zu sehen, mit seiner Tugend, mit seiner Treue, mit seiner Hingabe. Aber wir lesen die ganze Bibel falsch, wenn wir sie so lesen. Jakobus hilft uns, die richtige Perspektive anzunehmen. Und ich denke, das ist auch für uns hilfreich, wenn wir das hier machen, nämlich genau hier auf diese Perspektive einzunehmen, die uns Jakobus in Jakobus Kapitel 5 gibt. Schaut mal, was er sagt. Einer der größten Männer des Alten Testamentes war Mose, der zweite Elia. Sie beide erschienen dem Herrn Jesus auf dem Berg der Verklärung. Und Jakobus hilft uns einfach hier zu verstehen, was das mit uns zu tun hat, was wir über diese beiden lesen und was wir auch auf alle anderen dann übertragen dürfen. In Jakobus 5, schaut, was er da sagt. Ich lese mal ab Vers 16b, also im zweiten Teil von Vers 16. Er sagt, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und er hatte sie aufgefordert, füreinander zu beten. Und jetzt, Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Jakobus musste den Gläubigen sehr klare Ermahnungen geben. Und manche Missstände, die er anspricht, deuteten wirklich auf Gläubige hin, die in mancherlei Hinsicht vergessen haben, was es heißt, dem Herrn nachzufolgen. Und trotzdem sagt Jakobus hier, Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir, andere Übersetzungen sagen von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Die Botschaft von Jakobus ist ganz einfach und sehr klar. Er sagt uns, wir sollen nicht auf Elia schauen oder nicht beim Blick auf Elia stehen bleiben, sondern wir sollen schauen, was Gott willig ist zu tun, was Gott willig ist, durch sterbliche Menschen zu tun. Wie Gott willig ist, Gebete zu erhören. Und Elia, ein Mensch wie wir schauen zurück auf das, was er getan hat als Propheten und könnten den Elia betrachten als einen Glaubensheld. Und ja, Gott hat da in ihm gewirkt, aber genau darum geht es, dass wir zurückschauen und sagen, das hat der Herr getan. Es war nicht das Besondere an Elia. Als Gott ihn einmal ein bisschen sich selbst überließ, dann war er völlig depressiv, haute ab und versteckte sich und wollte sterben. Das war der Elia, ein Mensch wie wir. Er wollte aufgeben, aber es war der Herr, der ihn mächtig gebrauchte und in ihm hervorbrachte, was notwendig war, um sein Zeugnis aufzurichten. Diese Männer, die wir hier vorgestellt bekommen, bekommen wir deswegen vorgestellt, um genau das auch zu sehen, nämlich was Gott zu tun vermag, was der Herr macht in seinen Gläubigen, was der Herr fähig ist zu tun und zu verändern. Es ist die verändernde Macht der Gnade, die überall herausleuchtet in diesen Menschen, die uns hier durch die Grüße vorgestellt werden, die hier die Mitarbeiter von Paulus sind und die Philipper auch kannten. Und schaut, ich möchte euch noch einen Vers zeigen, nämlich in Epheser Kapitel 1. Da betet Paulus für die Epheser und er bittet hier um ein sehr wichtiges Anliegen, das wir auch zu unserem Gebet machen sollten, denn es ist offensichtlich eingegeben durch den Heiligen Geist, dass wir um diese Dinge bitten sollen. Paulus jedenfalls betete für die Gläubigen in Ephesus, nachdem er wusste, dass sie gläubig sind, um dieses Anliegen. Und er schreibt es auf: Das bete ich für euch. Ich lese Vers 15, damit wir das Gebet im Zusammenhang haben. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken in meinen Gebeten und an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Kenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses. Gott soll also die Augen des Verständnisses der Epheser öffnen, damit sie wissen, was die Hoffnung ihrer Berufung ist. Also wozu hat Gott sie errettet? Was ist das Ende der Errettung? Oder beziehungsweise, was ist das ganze Ausmaß der Errettung? Was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist? Wenn jemand dir sagt, er wird dir alles vererben, dann ist es eine Sache. Wenn du aber weißt, was er selbst besitzt und er sagt, er wird dir alles vererben, dann ändert das komplett die ganze Denkweise, das ganze Urteil darüber. Hier sagt er, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes. Dieses Erbe übersteigt unser Vorstellungsvermögen. Es ist herrlich, es ist reich, es ist überreich. Aber er sagt, das ist das Erbe in den Heiligen, was Gott in seinen Kindern hervorbringen wird und was er noch bestimmt hat, in ihnen hervorzubringen. Und schaut, jetzt geht es um unser Thema und was die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Er will also, dass die Gläubigen nicht nur Gottes Kraft an sich erfahren, sondern er will, dass Gott ihre Augen öffnet, damit sie die Kraft Gottes in den Glaubenden erkennen können. Gott will also nicht, dass er etwas an dir tut und du hast keine Ahnung von dem, was da passiert, sondern er will dich hineinnehmen in den Reichtum seiner Gnade. Und er will deine Augen öffnen, wie groß die Kraft ist, mit der er in dir, seinem Kind, wirkt. Was die Gnade zu tun vermag und hervorbringt. Warum will er das? Nun, weil das Leben ein Glaubensleben ist. Weil Gott uns die Dinge durch den Glauben geben will und nicht ohne Glauben. Weil er uns mit hineinnehmen will, dass wir Gott loben mit Einsicht. Dass wir nicht sagen, das habe ich getan, sondern dass wir dann zurückschauen und sagen, das hat der Herr getan. Ich finde nichts in mir, warum Gott das getan hat, sondern ich sehe, das hat der Herr getan. Und das ist die Macht der Gnade. Wenn ich nun von Gnade rede, von der Macht der Gnade, dann muss ich vorher etwas klären, nämlich was ist Gnade? Paulus selbst fasst es sehr gut zusammen. Und ich denke, es ist wichtig, dass auch wir das verstehen. Gnade bedeutet, Gott gibt etwas, was wir nicht verdient haben. Aber die Gnade Gottes hier ist noch größer. Gott gibt nicht nur etwas, was wir nicht verdient haben, sondern Gott gibt dem Übeltäter, der bestraft werden muss, Segnungen, die so groß sind, dass sie die nicht mal erfassen können. Gnade bedeutet nicht nur, dass Gott sagt, ich höre auf, dich wegen deinen Sünden zu verfolgen, bis ich dich zugrunde gerichtet habe, sondern Gnade bedeutet, ich vergebe dir und ich mache dich zum Erben, zu meinem Erben. Ich nehme dich an als Sohn und schütte über dich alle Güter aus, die ich habe, weil ich dich lieb habe. Gnade bedeutet, er adoptiert den Verbrecher, den Mörder seines Sohnes und macht ihn zu seinem rechtmäßigen Erbe, indem er ihm alle Schuld vergibt. Das bedeutet Gnade. Es ist ohne Verdienst, ohne Verdienst. Nicht, weil du etwas getan hast, sondern weil er gnädig ist, weil er die Größe seiner Gnade erheben wollte. Und wir haben heute das in der Textlesung so ein schönes Beispiel gehabt mit dem Würgeengel. Der Würgeengel soll durch Ägypten gehen. Und der Würgeengel soll in jedes Haus gehen und dort den Erstgeborenen töten. Und der Tod des Erstgeborenen war für die damals ganz klar ein Zeichen für die Todeswürdigkeit der ganzen Familie, des ganzen Volkes, der ganzen Nachkommenschaft. Es war sozusagen der, der zum Zeichen stirbt, dass alle Kinder des Todes sind. Der als Zeichen dasteht, dass alles dem Herrn gehört. Und wenn der Würgeengel nur den Erstgeborenen tötet, wusste jeder, ich bin ein Kind des Todes und ich habe es verdient. Und jetzt gibt Gott eine Lösung. Und die Lösung ist, sie sollen ein Lamm schlachten. Und der Gott glaubte, der nahm ein Lamm und schlachtete es und besprengte und bestrich die Türpfosten seines Hauses. Und hier kommt der entscheidende Punkt. Warum soll der Würgeengel vorbeigehen? Und hier gibt es so viele Leute in unserer Zeit, die glauben, der Würgeengel würde in ihr Haus nicht hineinkommen, weil sie doch ganz anständige Menschen sind. Sie glauben, um sie herum sind so viele Leute, die schlechter sind als sie. Und deswegen würde der Würgeengel schon allein deswegen nicht hereinkommen und den Erstgeborenen töten. Die Anweisung war sehr klar. Der Würgeengel schaut allein auf das Blut. Das ist die einzige Grundlage, auf der er vorbeigeht. Nicht, ob du moralisch besser bist oder schlechter oder ganz schlecht. Der Schlechteste, und die Bibel zeigt uns das Mischvolk und Ägypter, ihre Pfosten bestrichen haben und dabei waren, als das Volk auszog. Sie haben überlebt, weil sie auf die Anweisungen hörten und das Blut an die Türpfosten strichen. Aber selbst der Jude, der Hebräer, der Nachkomme Jakobs, würde er das Blut nicht an seinen Pfosten streichen, würde der Würgeengel hineingehen und töten. Die Frage ist, ist der Stellvertreter ihre Hoffnung? Ist der Stellvertreter die Hoffnung, dass sie das Lamm nehmen als Stellvertreter und das Blut dieses Lammes an den Pfosten streichen? Das Gleiche gilt für uns. Gnade bedeutet, dass wir an den Stellvertreter Gottes glauben, an den Sohn Gottes selbst. Gott hat sein Blut vergossen. Und der Würgeengel, das Gericht Gottes, der Zorn Gottes, geht nur bei dem vorbei, wird nur von dem weggenommen, dessen Herz mit diesem Blut gewaschen wurde. Hier gibt es keine moralische Voraussetzung. Hier gibt es keine moralische Voraussetzung, weswegen dieses Blut nicht waschen dürfte oder könnte. Der Herr sagt, wenn eure Sünden blutrot sind, kommt her zu mir. Ich will sie schneeweiß machen. Der Herr ruft jeden Einzelnen auf, gewaschen zu werden. Aber schaut, wisst ihr, wer am meisten versucht ist zu glauben, dass er nicht gewaschen werden muss, der sich selbst vertraut. Der in sich selbst noch etwas Gutes findet und meint, Gott müsste bei ihm auf die Schulter klopfen und sagen, du bist ein toller Kerl oder eine tolle Frau. Nein, all das zählt bei Gott nicht. Es zählt nur die Vollkommenheit, das Blut. Sehe ich das Blut? Und die Frage hier ist ganz einfach, ist dein Herz mit dem Blute Jesu gewaschen? Und das Blut hat der Herr vergossen, aus Gnade. Und die Bibel sagt, dass er jedem, der an ihn glaubt, die Schuld vergibt und ihm die Gerechtigkeit seines Sohnes schenkt. Das ist Gnade. Ohne Verdienst. Ohne Verdienst. Und darum fordert er uns auf, darin unsere Hoffnung zu suchen. Spurgeon hat es so gesagt, hat gesagt, wenn Gnade uns alle Schuld vergibt, dann ist das schon gewaltig. Aber wenn Gnade uns von der Macht der Sünde erlöst, dann ist das Herrlichkeit. Dann ist das Herrlichkeit. Und oft denken wir, Vergebung der Schuld ist Gnade. Aber Gnade ist auch das Leben als Christ. Und die Stärke des Lebens als Christ liegt nicht in dem Christen, in seinen Fähigkeiten, sondern in der Kraft der Gnade im Christen. Und ich glaube, dafür ist uns dieser Text gegeben. Und jetzt schauen wir hinein in diesen Text und wollen genau das hier hervorleuchten sehen, was eigentlich hier so besonders ist. Und es hilft uns, weil wir hier ganz praktisch verschiedene Leute haben und das Besondere ist auch aus unterschiedlichen Hintergründen, aus unterschiedlichen sozialen Schichten. Hier sind Juden, hier sind Heiden, die normalerweise nichts miteinander zu tun hatten, sind alles Mitarbeiter von Paulus und sie gehen hier einen Weg mit Paulus und sind bereit, diesen Weg zu gehen, freiwillig, und sie haben Ziele im Leben. Und all das zeigt eigentlich nichts anderes als die Kraft der Gnade Gottes, die Menschen zu verändern. Das ist hier so offensichtlich. Und es fängt schon damit an, dass er sagt, alles, was mich betrifft, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn. Nun, Tychikus war gläubig geworden auf einer Missionsreise von Paulus und wurde ein Mitarbeiter von Paulus, dass Paulus ihn mitgenommen hat, schon in Apostelgeschichte 20. Und wir wissen, dass Paulus, als Lukas in der Apostelgeschichte die Mitarbeiter beschreibt, von den Heiden, also von den griechischen, aus dem griechisch sprechenden Umfeld damals, Leute aus den Gemeinden mitgenommen hat, nicht nur, dass sie den Dienst mit ihm tun, sondern auch damit er sie mitnimmt nach Jerusalem, damit die Juden in Jerusalem sehen sollten, was Gott in den Heiden getan hat. Das heißt, sie sollten eine Proklamation der Gnade Gottes sein im Leben dieser, eine Proklamation der Gnade Gottes im Leben der Heiden. Gott hatte gesagt, dass er durch die Heiden sein Volk zur Eifersucht reizen würde. Und so hat Paulus beschlossen, dass er von den verschiedenen Gemeinden Brüder mitnimmt zum Zeugnis für die verändernde Kraft Gottes unter den Heiden. Tychikus war aber hier nicht nur irgendwer, sondern Tychikus wird uns schon am Anfang vorgestellt als jemand, der die Gemeinde gut kannte, aber der gleichzeitig auch von der Gemeinde kam und zu Paulus geschickt wurde. Tychikus war wahrscheinlich der Schreiber. Manche Bibelübersetzungen fügen auch am Ende hinzu, dass er und Onesimus den Brief geschrieben haben. Kolosser 4, Vers 18 sagt es auch nochmal oder spricht es, genau, das ist bei manchen Übersetzungen zu lesen, dass Tychikus geschrieben hat, aber in Epheser 6, Vers 24 sehen wir es auch nochmal bei allen Übersetzungen, Epheser 6, Vers 24. Jetzt habe ich hier wahrscheinlich ein 21, genau. Damit ihr aber auch wisst, wie es mir geht und wie, was ich tue, wird euch Tychikus alles mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener im Herrn. Hier die gleichen Eigenschaften. Und jetzt überlegen wir uns mal, oder jetzt denken wir einfach darüber nach, was es bedeutet. Hier ist ein Mann, das ist ein Heide. Er lebt sozusagen unter der ganzen Götterwelt der Griechen. Und nun kommt das Evangelium zu ihm und dieser Mensch kehrt um. Er sieht, er glaubt an den Herrn Jesus, er sieht die Herrlichkeit Gottes, er sieht die Autorität Gottes, die Herrlichkeit Gottes und wird verändert durch Gottes Macht. Nach Epheser 2, wenn wir einfach allgemeine Aussagen von Paulus nehmen, dann bedeutet es ganz einfach, er war ein Mann, der tot war in Sünden und Übertretungen. Er diente mancherlei Lüsten und Begierden. Er war unter dem Zorn Gottes. Als aber die Güte und Gnade des Herrn erschien durch das Evangelium, glaubte Tychikus. Und er wurde nicht nur ein Christ, sondern er wurde ein Nachfolger des Herrn. Er verwarf das alte Leben und wurde durch die Gnade errettet. Und die Gnade wirkte in ihm die guten Werke, sodass er ein Mitarbeiter von Paulus wurde. Dieser Mitarbeiter von Paulus begleitete Paulus auf allen Missionsreisen. Und wisst ihr, was besonders ist? Das war einer der Mitarbeiter, die bis zum Ende seines Lebens mit Paulus gingen. Und dieser Tychikus, der Paulus ist hier im Gefängnis um des Glaubens willen und der Tychikus ist nicht gefangen. Er ist kein Gefangener Roms. Und was macht er? Der bleibt beim Paulus. Das heißt, er geht ins Gefängnis und immer wieder ist er da und er ist bereit, mit dem, der verurteilt wird, der sozusagen als Strafgefangener inhaftiert ist, er ist bereit, mit dem identifiziert zu werden und sein Diener zu sein. Das ändert sich nicht. Und es ist ein treuer Diener. Paulus sagt, der treue, der geliebte Bruder, also jemand, den er in besonderer Weise schätzt, weil er ein Bruder ist, weil sie eins sind in Christus, zu einer Familie gehören. Dann der treue Diener, jemand, der das Merkmal der Treue hat und es hat sich wirklich bewährt bis zum Ende seines Lebens. Aber dann gibt er einen ganz schönen Ehrentitel, ein Mitsklave im Herrn. Er sagt, Tychikus dient mit mir, den Herrn, genau wie ich ihm diene. Wir haben den gleichen Herrn. Ist das nicht die verändernde Kraft der Gnade im Leben eines Gläubigen, im Leben eines Menschen? Wir werden sehen, es gibt unterschiedliche Aufgaben, es gibt unterschiedliche Herkünfte. Aber eines ändert sich nicht. Nämlich, dass Gott Menschen, die vorher der Sünde gedient haben und ihren Lüsten und den Götzen so verändert werden, dass sie nun Diener Gottes sind und dass ihr Ehrentitel Sklave ist, Sklave des Herrn Jesus Christus. Und ihre Bestimmung ist, und sie sehen ihren Dienst darin, dass sie den Heiligen dienen. Tychikus dient dem Paulus. Dafür ist er bereit, Schmach zu tragen, dafür ist er bereit, ins Gefängnis zu gehen. Und er dient den Gemeinden. Und überall wird er als treuer Diener von Paulus zu den Gemeinden geschickt mit der gleichen Gesinnung. Paulus wusste, Tychikus weiß, was er denkt. Tychikus weiß, wie er urteilen soll. Und Tychikus wird es ihnen alles mitteilen. Und so schickt er ihnen die verschiedenen Gemeinden, um ihnen das zu erzählen, um Tychikus zu, also dass Tychikus gucken sollte, wie geht es der Gemeinde. Und auch gleichzeitig den Bericht geben sollte, wie es dem Paulus geht. Und da seht ihr, was er tun sollte, den ich eben Vers 8 zu euch gesandt habe, damit er erfährt, wie es bei euch steht und damit er eure Herzen tröste. Tychikus war durch Gottes Gnade so reif geworden, dass Paulus sich auf das Urteil von Tychikus verlassen konnte. Er wusste, wenn Tychikus nach Kolosser geht, zu den Kolossern geht und zurückkommt, dann hat er eine gute Einschätzung darüber, was die Gemeinde braucht und wie er der Gemeinde besser dienen kann. Gleichzeitig wusste er, wenn Tychikus geht, dann wird er genau diese Dinge betonen, die auch ihm wichtig sind, um der Gemeinde dort zu helfen. Der zweite ist Onesimus. Wir haben nicht die Zeit, es mehr in die Details zu gehen, Aber der zweite ist Onesimus. Und hier sehen wir nochmal die Macht der Gnade. Eine ganz andere Herkunft, ein ganz anderer Mensch aus einem ganz anderen Umfeld. Hier steht von Onesimus, zusammen mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der einer der euren ist. Sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Wer die Bibel kennt, weiß, dass Onesimus ein Sklave war. Aber der war nicht nur ein Sklave von Philemon, sondern er war ein Taugenichts. Denn Paulus schreibt über ihn im Philemonbrief, dass er einst ein unnützer Sklave war. Nun, ein unnützer Sklave ist nicht unbedingt deswegen ein unnützer Sklave, weil er unbrauchbar ist, weil er ungeschickt ist oder weil er nichts kann. Sondern ein Sklave, oder wenn jemand weiß, was es bedeutet, einen Angestellten zu haben, wenn jemand also Herr ist und Autorität hat über andere, dann weiß er, dass viel davon abhängt, wie weit er die Aufträge erledigt. Und wenn jemand ständig rebelliert, sich auflehnt, es besser weiß oder die Lücken sucht, betrügt, hintergeht, wie nützlich ist er dann? Hiob sagt es einmal schön, er sagt, es gibt Leute, die würde er nicht anstellen, nicht weil sie nicht geschickt sind, sondern aus Mangel an gebrochener Kraft. Die sind immer eigenwillig. Immer Leute, denen es um sich selbst geht, die alles besser wissen, die vertrauen auf sich selbst und auf ihren Verstand. Und der Onesimus war so, dass es ihn irgendwann gereicht hat. Sein Stolz und sein Hochmut waren so gewaltig, dass er irgendwann sagte, mir reicht's, ich hau ab. Und er hat es offensichtlich geschafft. Er ist irgendwie abgehauen von Paulus und hat gedacht, ich gehe nach Rom, zur großen Stadt. Gott sei Dank hat die Gnade Gottes ihn nicht gelassen. Sondern irgendwann wurde er wahrscheinlich gefangen genommen und ins Gefängnis gesteckt. Und dort trifft er den Paulus. Er wusste natürlich nicht, dass Paulus seinen Herrn kennt, den Philemon. Dass sie sogar gut befreundet sind. Und dass der Philemon sogar durch den Paulus zum Glauben gekommen ist. Wir können aber davon ausgehen, dass Onesimus auch die verändernde Kraft Gottes im Leben seines Herrn erkannt hat und kennengelernt hat. Und wenn wir wissen, wie sehr ein Herz gegen Gnade rebelliert, dann kann es sogar sein, das ist nur eine Vermutung, ich sage nur, aber dann kann es sogar sein, dass ihn der fromme Tick seines Herrn noch mehr gestört hat. Jetzt sollte er auf einmal als Sklave zum Gottesdienst gehen und die ganzen frommen Dinger mitmachen, was der Herr da macht und all das, was sozusagen das Leben verändert hat. Und wenn ein Gewissen dagegen ausschlägt, dann ist das die größte Qual für einen Menschen, die ist manchmal so. Für manche Leute ist die Gnade eine größere Qual als die härteste Arbeit. Warum? Weil ihr Gewissen sie nicht in Ruhe lässt. Auf jeden Fall, der Onesimus haut ab, aber durch Gottes Gnade kommt er ins Gefängnis und kommt zu dem, durch dem sein Herr sich bekehrt hat, zu Paulus ins Gefängnis. Und Paulus nennt ihn sein Kind im Glauben im Buch Philemon. Das heißt, Paulus verachtet ihn nicht, aber er erzählt ihm das Evangelium. Dieser Mensch kehrt um, er sieht auf einmal die Hand des Herrn. Und er kehrt so um, dass der, dem Paulus sagen muss von seiner Vergangenheit, das war ein unnützer Kerl, der sagt hier, schaut mal, was er dem hier sagt, über ihn sagt. Er sagt zusammen mit Onesius, dem treuen und geliebten Bruder. Dem treuen und geliebten Bruder. Die Veränderung im Leben von Onesimus war so gewaltig und das Philemonbrief zeigt uns, dass dieser Onesimus, nachdem der Herr ihn verändert hat, ein Diener von Paulus war. Und in allem tat er, in allem investierte er sich, um das Leben des Dienstes von Paulus zu erleichtern. Sodass Gott sagen muss, dass das Zeugnis des Apostels ist, ein treuer Bruder. Ein treuer Bruder. Und so schickt er ihn zurück. Und er schickt ihn nicht zurück nach seinem Herrn, um ihm zu sagen, okay, dann jetzt musst du ihn wieder neu trainieren, sondern er schickt ihn zurück und sagt, den, der dir einst unnütz war, der wird dir jetzt absolut nützlich sein, und zwar für immer. Verändernde Macht der Gnade. verändernde, und wir sehen die verändernde Macht der Gnade im Leben von einem Onesimus, sodass er zurückgeschickt wird. Und Paulus muss die Gemeinde auffordern, ihn aufzunehmen, aber er sagt auch, dass er ein guter Zeuge ist für das, was dort geschieht. Dann kommt der Aristarchus. Der Aristarchus wird hier genannt, mein Mitgefangener. Aristarchus war ein Reisegefährte von Paulus, auch am Ende der dritten Missionsreise aus Thessalonich von Mazedonien. Und er war hier ein Diener, er arbeitete mit Paulus zusammen und er war sozusagen, und die Gemeinde kannte ihn. Wir sehen hier besonders auch die Beziehung, die diese Gemeinde untereinander pflegten. Der Aristarchus war also als Reisegefährte mit Paulus auch bestimmt, um nach Jerusalem zu gehen, um dort ein Zeugnis zu geben für das Werk der Veränderung Gottes. Aber er ist auch mit Paulus gefangen, also einer, der sozusagen mit angeklagt war und somit auch im Gefängnis. Dann kommt Markus, der Vetter des Barnabas. Und er sagt, ihr habt seinetwegen Anweisungen, Anordnungen erhalten. Wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Auch der Markus ist ein Zeugnis der verändernden Gnade Gottes. Der war schon mal mit Paulus und Barnabas ausgesandt. Markus kam wahrscheinlich aus einem sehr reichen Haus. Denn wenn wir einfach nur darüber nachdenken, wie viele Gläubige es in Jerusalem gab, dass er sehr bald 5000 Leute gläubig wurden, dann sagt uns die Bibel in Apostelgeschichte 12, dass die Gemeinde sich im Haus von der Mutter des Markus versammelte. Das heißt, die waren sehr, sehr wohlhabend. Die hatten Platz genug für die ganze Gemeinde. Nun, Gott veränderte diesen Markus. Und er wurde ein Diener von Paulus und Barnabas und ging mit auf die Missionsreise. Aber irgendwann war ihm das Opfer zu viel und er sagte, ich gehe wieder nach Hause. Das war der Typ sozusagen, das war der, der vielleicht von Natur aus Sohn war. Auf jeden Fall, der reich war, der einen wohlhabenden Hintergrund hatte und der machte sich auf nach Hause. Wegen ihm gab es dann Streit zwischen Paulus und Barnabas. Bei der zweiten Missionsreise sagte Paulus, den nehmen wir nicht mit, weil er untreu war. Barnabas wollte ihn unbedingt mitnehmen. Viele Ausleger sagen, Barnabas ist bestätigt worden, weil Markus hier dem Paulus nützlich ist. Und Paulus sagt es ausdrücklich im Timotheusbrief, bringe Markus mit, er ist mir nützlich zum Dienst. Aber wir vergessen, dass er hier nicht dem Paulus, dem Barnabas nützlich war, sondern dass er dem Markus nützlich war. Aber selbst wenn wir zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, müssen wir eins sehen, es war die Gnade, die den Markus zurückbrachte, dass der erst damals als die Arbeit ihm zu viel war und er zurückging, weil er nicht mehr mitgehen wollte, jetzt im Gefängnis bei Paulus ist, um dort zu arbeiten und die Schmach von Paulus mitträgt und bereit ist, all diese Verleumdungen und dieses von der Gesellschaft verworfen zu sein, mitzutragen, um hier im Dienst zu stehen bis zum Ende. Eine verändernde Macht der Gnade im Leben von Markus. Das hat Gott getan. Und das ist entscheidend. Gott hat in seinem Leben gehandelt, sodass er dass er in dem Werk blieb bis zum Ende. Und dann sagt Paulus hier, und Aristarchus, Entschuldigung, von Markus, Und dann spricht er hier von es grüßt Aristarchus und Markus, der Vetter des Barnabas. Und dann Vers 11, und Jesus, der Justus genannt wird, die aus der Beschneidung sind, diese allein sind meine Mitarbeiter für das Reich Gottes und sind mir zum Trost geworden. Wenn wir deutsch denken, dann würden wir sagen, dass er irgendwie einen Unterschied macht zwischen den heidnischen Mitarbeitern und den jüdischen. Aber genau das soll uns eigentlich auffallen. Paulus meint nicht, dass die anderen nicht seine Mitarbeiter sind, sondern die Logik ist die, dass dies die einzigen Mitarbeiter sind aus der Beschneidung. Das heißt, sie waren Juden wie Paulus und sind gläubig geworden. Und schaut, das ist schon etwas Besonderes. Wer weiß, welche eine Kluft zwischen Juden und Heiden war, der weiß, wie groß die Gnade Gottes ist, dass hier Juden und Heiden in einer Sache dem Herrn dienen, hingegeben sind für das Reich Gottes, sich selbst verleugnen und Respekt und Anerkennung haben für das Werk Gottes in den Heiden und in den Juden. Gott schafft eine Einheit zwischen Juden und Heiden. Dann kommt Epaphras. Epaphras war der, der eigentlich die Gemeinde gegründet hatte. Oder wir könnten sagen, Epaphras wurde von Paulus nach Kolosse geschickt, als er in Ephesus war. Paulus hat nicht nur selbst gepredigt, sondern er schickte seine Diener aus, um in den verschiedenen Orten zu predigen. Und die Gemeinde war durch den Dienst von Epaphras entstanden. Paulus sagt, er war selbst nie in Kolosse gewesen. Schaut auf Kapitel 2, heißt es, ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch und die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden, Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Und hier dieser Epaphras, der durch das Evangelium zum Glauben gekommen ist, den gebraucht Gott, um die Gemeinde aufzuerbauen. Und jetzt geht der Epaphras zu Paulus und kommt aus Kolossee, aber schaut, was Gott in seinem Leben getan hat. Er wird so ein reifer Gläubiger, dass als er nicht mehr mitarbeiten kann in der Gemeinde von Kolossee, wisst ihr, worin er dann arbeitet? Im Gebet. Es wird sich lohnen, dass wir das nochmal extra betrachten, obwohl wir es in der Gebetsstunde betrachtet haben. Deswegen, ich überspringe hier, wofür Paulus betet. Aber es lohnt sich darauf, wofür Epaphras betet. Er betet das Gleiche, was Paulus betet in dem ersten Kapitel. Ich muss es vielleicht doch noch einmal lesen. Er sagt, ein Knecht, ein Sklave des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft. Also ein absoluter Diener, denen das Wohl der Gemeinde so auf dem Herzen lag, dass selbst wo er im Gefängnis bei Paulus ist, er so dem Dienst hingegeben ist und für das Wohl der Gläubigen eifert, dass er nicht aufhört zu beten. Die Macht der Gnade, die verändernde Macht der Gnade. Wie weit betest du? Jetzt denkst du vielleicht, oh, ich müsste mehr beten. Ich nehme hier nur ein Beispiel für viele Dinge, die sich verändern müssen. Ich müsste vielleicht mehr beten. Oder ich müsste mit den und den Dingen aufhören. Hier muss sich was ändern, damit ich wirklich dem Herrn diene und nachfolge. Woran denkst du? An Vorsätze? Schaut, was Gott in diesem Menschen tut. Erstens, er glaubt, dass durch Gott die Veränderung kommt. Und er glaubt, dass Gott erbeten werden will. Und er gibt sich dem Auftrag hin, um zu beten. Und er betet, weil er weiß, das ist Gottes Ziel mit jedem Gläubigen. Was ist Gottes Ziel mit jedem Gläubigen? Dass ihr vollkommen und zur Fülle gebracht sind, seid in allem, was der Wille Gottes ist. Und das tut er mit Eifer. Vers 14 haben wir dann Lukas, von dem wir das ganze Lukas-Evangelium und das Lukas-Evangelium haben und die Apostelgeschichte. Aber dessen Namen da nicht erwähnt wird. Aber Paulus sagt, der geliebte Arzt. Ein Mann, der Paulus bis zum Ende begleitet durch alle Schwierigkeiten und in Rom sich für ihn, um ihn sorgt. Wisst ihr, warum es die Macht der Gnade ist? Weil Jesus sagt, wer einen seiner Geringsten einen Becher Wasser gibt, dem wird es nicht unbelohnt belohnt werden im Himmel. Sie dienten den Heiligen, weil sie wussten, dass sie dadurch Gott dienen. Die Macht der Gnade. Die Macht der Gnade. Ist dir das bewusst? Du gehst manchmal in den Gottesdienst und denkst, was bekomme ich? Du gehst in den Gottesdienst und denkst, ach, der ist so und so und der hat das Problem und der hat das Problem und der hat das Problem und in deinem Herzen bist du der einzige Christ, der ausgeglichen ist. der Jesus sagt, wenn wir seinem Volk dienen, dann ist das für ihn so, als würden wir ihm selbst das Glas Wasser reichen. Und er wird es nicht unbelohnt lassen. Die Gnade verändert uns so, dass wir das Wohl der anderen sehen, dass wir das Wohl des anderen auf dem Herzen tragen und schauen, was können wir tun, um ihnen zu dienen. Lukas. Demas ist uns eine Warnung. In der Apostelgeschichte, Entschuldigung, im Korintherbrief steht, achtet darauf, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Hier ist ein Mitarbeiter von Paulus. Im Timotheusbrief wird Paulus sagen, Demas hat mich verlassen, weil er den gegenwärtigen Zeitlauf liebgewonnen hat. Er war ein Diener äußerlicher, in seinem Herzen liebte er die Welt. Achtet darauf, dass ihr die Gnade nicht vergeblich empfangt. Menschen können in allem Vorbilder sein, aber sie erlauben gewissen Kompromissen in ihrem Herzen oder sie geben gewissen Kompromissen in ihrem Herzen einen Freiraum. Sie widerstehen oder sie einen Platz. Sie wollen, dass gewisse Dinge bleiben. Sie widerstehen der Gnade Gottes. Seine Warnung. Seine Warnung, dass du alles nach außen haben kannst, dass du selbst Aufopferung haben kannst, wie diese anderen Leute. Der Demas offensichtlich im Gefängnis bei Paulus. Aber im Herzen war er bereit, alles zu verlassen und wieder zurückzugehen in die Welt. Und vielleicht noch der letzte, den wir hier erwähnen wollen, das ist der Archippus. Archippus ist der Älteste in der Kolossee. Als Ältester würden wir sagen, ist er doch ein Vorbild der Gemeinde. Und das stimmt. Aber schaut, selbst Älteste brauchen die Ermahnung zu dem, was eigentlich die Botschaft dieser ganzen Predigt ist, nämlich: Habe Acht auf den Dienst, den du vom Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Wir haben hier Menschen gesehen aus unterschiedlichen sozialen Schichten, mit unterschiedlichen Charakteren, von Juden und von Heiden. Alle von Gottes Gnade ergriffen, in sein Reich gestellt und in den Dienst gestellt. Menschen mit unterschiedlichem Auftrag. Archippus ist ein Ältester in der Gemeinde. Die Aufforderung an Archippus ist so entscheidend. Er sagt, habe Acht auf den Dienst, den du von dem Herrn empfangen hast. Und auch wieder hier trifft das Wort Gottes, das uns sagt, schau, Gott sucht wie bei Trophimus, wie bei Onesimus, wie bei Aristarchus, Treue. Treue in der Hingabe in seinen Dienst. Er musste aufgefordert werden, sich neu dem hinzugeben, wozu Gott ihn berufen hat. Die Kraft der Gnade erfahren wir, die Kraft der Gnade erfahren wir in der Hingabe zu dem, wozu Gott uns berufen hat. Wir haben nicht alle die gleiche Aufgabe, wir haben nicht die gleichen Gaben. Wir haben nicht den gleichen Rucksack, den wir aus unserer Vergangenheit mitschleppen. Jeder hat eigene Herausforderungen. Aber schaut, eins sollten wir lernen. Die Macht Gottes, die verändernde Macht Gottes, erweist sich in jedem Menschen, der ihm vertraut. Egal mit welchem Hintergrund. Und er zeigt uns hier, dass wir auf ihn schauen müssen, um das zu tun, wozu wir berufen sind. Du hast es nicht in dir selbst. Nicht du bist so begabt, deswegen kannst du. Nein, die Gnade Gottes ist es, die in uns wirkt, die uns treu macht, die uns den Dienst ausführen lässt, die uns hingegeben sein lässt. Aber die hingehen, um zu tun, die hingehen, um den Auftrag auszuführen, den Gott ihnen gegeben hat, die erfahren die Herrlichkeit der Gnade am allermeisten und sie schauen und sie werden genau dadurch immer wieder herausgefordert, auf den zu schauen, der alles hat, was sie brauchen, um den Dienst auszuführen. Das Besondere, es gibt ein schönes Beispiel, das ist das Wunder Jesu, das erste Wunder Jesu bei der Hochzeit zu Kana. Wer wusste am allermeisten, wie das Wunder geschehen ist? Die Diener. Die laufen mussten und die Eimer schleppen mussten. Sie schöpften Wasser aus dem Brunnen oder wohin auch her sie das Wasser holten und gossen diese 600 Liter Krüge voll. Und nachher war es Wein. Die Herrlichkeit der Gnade Gottes wird größer und größer im Dienst für ihn. Und Gott fordert uns also hier auf, das zu sehen, was er getan hat in diesen Menschen, damit auch wir auf den schauen, der es getan hat. Und ihn bitten, dass die Gnade groß wird in unserem Leben. Gibt es eine Sünde? Gnade kann sie überwinden. Gibt es eine Schwachheit? Gnade kann sie überwinden. Gibt es ein innerliches Hindernis? Gnade kann es überwinden. Gnade wird mit allen Dingen fertig. Und es ist Gnade, weil es mächtig ist von Gott. Und du sagst jetzt, okay, aber warum soll ich diese Gnade empfangen? Weil es Gnade ist. Nicht, weil du Würdigkeit in dir suchen sollst. Nicht, weil du etwas bei dir findest, weswegen du diese Gnade empfangen sollst. Sondern es ist Gnade, weil es unverdient ist. Schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Diese Gnade hat er erkauft am Kreuz durch seinen Tod. Er hat dir jede Gnade erkauft, dass Petrus sagen kann, dass seine göttliche Kraft uns alles gegeben hat, was wir zum Leben brauchen. Es gibt keine Herausforderung in deinem Leben, keine Schwachheit, keine Not, kein Auftrag, wo er nicht bereit ist, dir alles zu geben, was du brauchst. Verändert es deine Blickrichtung? Es muss sie komplett verändern. Du schaust jetzt nicht mehr auf deine Fähigkeit, du sagst nicht, ich kann nicht, sondern du schaust auf den, der kann. Warum soll er dir geben? Aus Gnade. Weil er gesagt hat, dass er um Christi willen uns alles geben wird, was wir brauchen. Alles. Alles, sagt er. Nicht etwas, alles. Und so bleiben wir oft stehen, weil wir sagen, es ist unmöglich. Stimmt, es ist unmöglich, aber nicht bei Gott. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Gott wird mit deinem Zorn fertig. Gott wird mit deinem Hass fertig. Gott wird mit deiner Bitterkeit fertig. Gott wird mit allen Dingen fertig. Zum Ruhm seiner Erlösung. Lasst uns dafür beten. Lasst uns dafür füreinander beten. Und lasst uns so einander hingeben, dass wir uns hier dienen, um einander zu helfen, wie auch diese Brüder und die Gemeinde sich gegenseitig geholfen haben. Ein letzter Hinweis, Paulus sagt, er wurde getröstet. Der Apostel, der starke Apostel, er brauchte Brüder, die ihn trösteten. Und er gab sie. Sie gaben sich hin und sie dienten der Gemeinde und sie dienten dem Paulus. Und der Herr tröstete beide. Amen. Dann wollen wir noch stille werden zum Gebet. So danken wir dir, lieber Vater, für die Größe deiner Gnade, die du gegeben hast in Christus Jesus. Wir danken dir, dass wir hineinschauen dürften in die verändernde Kraft dieser Gnade. Wir wollen dich bitten, dass du auch uns Glauben schenkst, sodass auch wir auf dich blicken und dass du uns treu machst zu dem Auftrag, zu dem du uns berufen hast. Und Herr, wir bitten dich, gib, dass wir einander dienen, einander helfen, einander ermutigen. Gib, dass wir füreinander beten, unser Leben hingeben, um für dich zu leben. Denn du, Herr, hast dich unser erbarmt. Du hast dein Leben gegeben, um uns diese Gnade zu erkaufen. Und du hast uns gerufen und berufen, um von dir alles zu holen, zu empfangen, was wir brauchen. Darum lehre uns auch beten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.